Willkommen zu einer neuen Folge des Filmdate. Ich bin Rieke.
Und ich bin Christoph.
Wir reden über Filme und wir daten. Eine Warnung im Voraus wie immer, Spoiler voraus. Man hört es mit Sicherheit, wir haben uns ein Mikrofon gegönnt. Dafür aber leider die gemütliche Höhle aufgegeben. Die Deckenhöhle. Heute sprechen wir über Point Break, gefährliche Brandung. Von Regisseurin Catherine Bigelow aus dem Jahr 1991.
Den wir auf Wunsch eines einzelnen Herrn geguckt haben.
Ich habe aber, bevor wir richtig loslegen, noch einen Nachtrag zum letzten Mal.
Na, hau raus.
Mir sind gleich zwei Musical-Filme eingefallen, die dir gefallen.
Ja, welche denn?
Und zwar Hairspray und die Rocky Horror Picture Show.
Ja. Aber es ging nicht um Musical-Filme, sondern es ging um Tanzfilme. Also Hairspray ist ein Tanzmusical, da gehe ich irgendwie mit, aber die Rocky Horror Picture Show ist ja definitiv kein Tanzfilm. Das ist eher eine Rockoper. Es gibt mehrere Rockopern offensichtlich, die mir gefallen.
Ja, welche gehören denn noch dazu?
Wenn zum Beispiel Tommy von The Who mit dem Pinball Wizard von Elton John und so. Da stehe ich extrem drauf. Wir haben ja noch ein paar Dates vor uns. Dann werde ich dich da vielleicht noch mit hin entführen.
Du hast ausgesucht.
Ja, warum, ich habe ausgesucht.
Warum Point Break?
Die Verbindung war ziemlich eindeutig Patrick Swayze. Und wir haben ja letztes Mal Dirty Dancing geguckt, den ich vorher noch nie gesehen habe. Und der auch jetzt so beim weiteren Nachdenken trotzdem erst der zweite Patrick Swayze-Film für mich war. Und die Figur, die er da spielt, hat, finde ich, auch so in der Symbolik und so große Parallelen zu seiner legendären Rolle als Bodhi in Point Break. Außerdem ist Point Break ein Film, der mich schon wirklich lange beschäftigt hat. Das ist ja, darüber können wir dann ja nachher noch irgendwie das noch weiter auseinanderklabüstern, warum oder wo so eine Faszination mit so einem Film herkommen kann. Ich weiß, dass eine Sache, die für mich Point Break im Nachhinein noch besser gemacht hat, ein Film ist, den ich in Frankreich geguckt habe, mit einem noch total jungen Jean Dujardin, der dann mit 3990 und The Artist und Monuments Man so internationale Filme hatte, oder international erfolgreiche Filme hatte. In dem Film Brice Denis spielt er so ein Fail-Son, so ein Typen, der in Nizza an der Mittelmeerküste in so einem geilen Strandapartment lebt, das von seinem Vater gestellt wird und den ganzen Tag nichts anderes macht, als rauszupaddeln zum Surfen und ähnlich wie Bodhi auf die perfekte Welle zu warten. Aber weil es ja am Mittelmeer ist, kann da keine perfekte Welle kommen, da kann nicht gesurft werden. Und irgendwann verliert er sein Haus, weil sein Vater wegen Steuerhinterziehung eingeknackt wird. Und er macht den ganzen Tag nichts anderes, als aufs Meer zu paddeln und Point Break zu gucken. Und deswegen kommt er auf die einzig logische Idee, auf die du halt kommst, wenn das dein Leben ist, nämlich sich eine Gummimaske von Charles de Gaulle überzuziehen und ein paar Banken zu überfallen. Fand auch ein fantastischer Film, an der Stelle schon mal eine Empfehlung. Und weil der eben auch nochmal gezeigt hat, wie tief die kulturelle Wirkung von Point Break dann auch doch irgendwie ging. Also dass es dann irgendwie für den französischen Markt so eine komische Parodie irgendwie davon dann gemacht wird.
Ich glaube, allein wir zusammen haben den jetzt schon zum dritten Mal oder so gesehen.
Ich möchte klarstellen, dass ich nicht jeden Tag auf einem Surfbrett auf die Spree rauspaddel und auf die perfekte Welle warte, auch wenn das jetzt vielleicht so klingen mag.
Das würde aber vieles erklären. Worum geht's in Point Break?
Also auf so einer ganz konkretistischen Handlungsebene geht es um nicht viel, geht es um, es ist eine typische Detektivgeschichte. von dem jungen Rookie, der frisch bei der Polizei anfängt, der eine kriminelle Organisation unterwandert und der selber dabei in Gefahr ist, korrumpiert zu werden und sich nachher für eine von beiden Seiten entscheiden muss. Ein fast bisschen abgegriffeltes Thema. Auf einer nicht ganz so konkreten Ebene, auf einer spirituellen Ebene, geht es um das Verhältnis von Libido und Thanatos, von Lebenstrieb und Todestrieb. Es geht um Erleuchtung, es geht um das Nirvana, es geht um Yin und Yang auf einer irgendwie sehr abstrakten Ebene. Und es geht um eine große, große Dosis Homoerotik.
Oh ja, oh ja. Und um die Frage, was ist Freiheit und wo hört die Freiheit des Einzelnen auf, ohne die des anderen anzugreifen, würde ich behaupten.
Ja, wieso? Vielleicht da nachher nochmal zu.
Ja, gerne. Ja. Genau, der aufstrebende FBI-Agent John Utah jagt eine Gruppe Bankräuber und geht dazu undercover in die Surfer-Szene. Das ist, glaube ich, der Werbesatz.
Du meinst, das ist die Netflix-Tagline?
Wahrscheinlich.
Die ist wahrscheinlich noch viel schlimmer.
Aber die Netflix-Texte, die haben ja dann immer noch so ein "Und es veränderte sein Leben" oder noch so ein Satz am Ende.
Punkt 11 hat mich zum Weinen gebracht.
Doch alles kam anders, als er dachte. Ja, du hast das Yin und Yang angesprochen. So habe ich das gar nicht gesehen, weil das macht aber total Sinn. Weil für mich war auch ganz klar, dass das irgendwie die ganze Zeit wirklich nur um Johnny und Bodie geht.
Ja.
Und deren Zusammenspiel. Weil ja zum Beispiel auch die anderen drei Bankräuber in dieser zusammengeschweißten Vierergruppe, die das seit Jahren macht, total scheißegal sind in dem Film. Die haben gerade so Namen, aber ich weiß nichts über die. Ich kann die nicht auseinanderhalten.
Ja, ja.
Ne? Und der Bodhi ist eben so die leuchtende Figur, erleuchtete Figur, Bodhisattva.
Ja, um den dann auch tatsächlich die anderen herumflattern wie so die Motten ums Licht. Ne? Also der hat schon fast sowas Übermenschliches.
Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Johnny Utah gespielt von Keanu Reeves, Bodhi gespielt von Patrick Swayze.
Ja, insgesamt eine gute Besetzung.
Ja.
Ne? Mit Gary Busey als dem Partner von Johnny Utah, mit der wunderschönen Laurie Petty als Laurie Petty.
Einzige Frau in dem Film.
Und mit John C. McGinley, den man ansonsten als Dr. Cox aus Scrubs kennt, der im Grunde Dr. Cox spielt.
Ja, wieder eine ähnlich.
Ja,
also cholerische Cheffigur.
Genau, als hätte Dr. Cox irgendwie im Krankenhaus gekündigt und hätte stattdessen beim FBI angefangen und wäre nochmal irgendwie ein bisschen straighter Chef. So.
Ja. Ja. Das fängt auch ganz, ganz klassisch an, eigentlich so ein bisschen wie so eine Buddy-Cop-Komödie, nicht, aber wie ein Buddy-Cop-Film. Der, wie du sagst, junge, aufstrebende John Utah fängt seinen neuen Job an. Der alte kriegt ihn als Partner, ist überhaupt nicht begeistert davon, dass er wieder einen Jungen hat.
Ja, und ich finde schon, in diesen ersten Szenen kommt diese Dualität total raus. Ne? Also Johnny Utah läuft da rein und man weiß nichts über Johnny Utah. Man weiß, dass der da jetzt irgendwie, der wird kurz eingeführt als, ja, hier ist jetzt irgendwie der neue Typ, dem wird das irgendwie gezeigt. Der hat ein bisschen so eine Kessel Lippe, wird so ein bisschen als Großmaul dargestellt. Und schon da wird aber diese eine Seite dieser Dichotomie oder der Dualität oder wie auch immer dargestellt, und zwar als sein Chef, John C. McGinley, wie heißt die Rolle? Ist doch egal, der FBI-Chef.
Ben Harp.
Ihn erstmal anscheißt, dass er erwartet, dass seine Bullen nicht trinken, nicht rauchen, am besten kein Fleisch essen und dass die ihre Databases benutzen, und das ist ja so Anfang der 90er. Also das heißt, da wird sowas aufgemacht, was so einen durchoptimierten perfekten Hochleistungsbeamten irgendwie darstellt. Ne? Eigentlich so eine eher so eine 80er-Figur, die aber dann in den 90ern vielleicht nochmal mehr kulturell reflektiert wurde. Mhm. Also so ein bisschen so ein Patrick Bateman in American Psycho-Vibe hat das für mich. Und damit wird auch gezeigt, wie tot das alles da ist. Das ist zwar alles irgendwie total gehetzt, wie die dann in diesem FBI-Büro rumlaufen, aber da ist keine Pflanze, da ist kein Tier, da werden keine richtigen Gespräche geführt. Es sind eigentlich nur so Menschen, die irgendwie so Akten durch die Gegend werfen und Dinge organisieren und in so ganz klare Kategorien reinpacken. Das hat was ganz Totes. Das hat was ganz Rigides, was so Festes.
Ja, wie ein Fließband.
Ja, genau. Wie so eine, als hätte... Eine Fabrik. Genau, als hätte Henry Ford irgendwie eine Bundespolizeistation irgendwie aufgemacht. Und da finde ich auch tatsächlich Keanu Reeves perfekt besetzt. Der kann ja nicht schauspielern. Ja, null. Also, ob der da steht oder wir, das ist eigentlich schon egal. Der kann das nicht. Aber der ist dermaßen nichtssagend mit seinem Gesicht, dass der für so eine Rolle absolut perfekt ist. So jemand, der eben noch nicht geformt wurde von der Welt. Deswegen war er auch so gut in Matrix.
Den wir direkt davor geguckt haben. Wir dachten, nach Patrick Swayzes bekanntester Rolle mit Dirty Dancing müssen wir eigentlich vorher nochmal Keanu Reeves bekannteste Rolle mit Matrix gucken.
Der aber ja ein paar Jahre nach Point Break gedreht wurde.
Ja, ne? Ja, ich glaube 3 Jahre später oder so, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Ja.
Du hast ihn jetzt schon als so nichtssagend beschrieben. Das passt für mich auch total gut, weil ich Johnny Utah nicht so richtig greifen konnte. Also der macht ja eine ganz klare Charakterentwicklung durch, aber ich bin bis zum Schluss nicht schlau geworden aus dem.
Ja, wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen so den Plot nacherzählen aus seiner Sicht, damit man so seinen Charakterbogen sozusagen, die Entwicklung irgendwie nachvollziehen kann? Weil ich finde das auch total spannend, weil da... Dieses Nichtsagende kommt, glaube ich, dadurch, dass der so viel von außen definiert wird. Also, weil der kommt in die Polizeistation und das Erste, was wir so richtig über ihn erfahren, ist, er wird zu seinem Partner Gary Busey irgendwie gebracht, der, und dann ist das so ein bisschen eigentlich so Buddy-Cop-Komödienmäßig, so eine Verwechslungssituation, er kann irgendwie gerade nicht gucken, weil er irgendwas mit den Augen hat oder so und erzählt, dass er keinen Bock hat auf seinen neuen Partner, also auf Keanu Reeves, während Keanu Reeves vor ihm steht. Und redet darüber, dass er eben keine Lust hat auf so ein junges Landei aus Ohio, der irgendwie eine große Klappe hat und vorher Football gespielt hat. So
ein Quarterback-Punk.
So ein Quarterback-Punk, genau. So, wenn wir als Zuschauer, also schon wird uns Keanu Reeves vorgestellt, aber auch schon hier, also schon im ersten Kontakt ist die Definition sozusagen von Keanu Reeves, von Johnny Utah, von wem anders.
Mhm.
Ne, so alle Eigenschaften, die der hat, erfahren wir schon von wem anders. Und das zieht sich so durch. Ne? Die beiden jagen diese Bankräuber, die seit Jahren innerhalb der 4 Sommermonate da ein paar Banken leer räumen und dann wie so ins Nichts verschwinden, die das immer perfekt timen.
Genau, jeder Überfall ist exakt 90 Sekunden und es wurde noch nie jemand verletzt, bei über 30 Banküberfällen mittlerweile schon.
Genau. Und das ganze FBI findet die nicht und alle machen sich über Gary Busey lustig. Über Pappas heißt er, ne? Pappas.
Ja.
Also ein Grieche offenbar. Und Gary Busey ist, glaube ich, der am wenigsten griechisch aussehende Mensch der Welt, aber er ist Pappas.
Weil dessen These ist, diese Bankräuber sind Surfer. Und zwar, weil die eine Analyse gemacht haben von dem Straßendreck, den die Bankräuber in der Bank hinterlassen haben. Und da Kanauberwachs gefunden wurde.
Na und, weil der eine beim Verlassen der Bank die Hosen runterzieht und seinen blanken Arsch in die Kamera hält und da so 10 Lines drauf sind. Ne? Und man sieht, okay, hier muss er irgendwie, da muss irgendwie ein Shorty angehabt haben, einen Neoprenanzug.
Einen absolut weißen Arsch und darüber einen braunen Rücken.
Na, ja, exakt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Also die suchen seit Jahren diese Leute. Sie haben keine Ahnung, wer es ist. Und einer der höheren Beamten hat diese Idee, dass es Surfer sein könnten. Und die Reaktion des FBIs ist nicht, ja gut, wir haben ja ansonsten keine Spuren, lass das doch mal irgendwie untersuchen, sondern was für eine absolut verrückte Idee, du Spinner.
Du willst doch nur undercover surfen den ganzen Tag.
Genau, so end of story.
Und genau, und das machen die dann tatsächlich. Papas ist zu alt, aber Johnny Utah schleusen sie dann da ein. Er kauft sich ein total beknacktes Billo-Surfboard und guckt sich an verschiedenen Stränden um. Versucht, Leute kennenzulernen.
Geht auch tatsächlich surfen, geht beinahe drauf, weil er sich selber überschätzt. Und warum überschätzt er sich selbst? Weil er nicht weiß, wer er ist. Er weiß nicht, was die Wellen sind, was die Welt ist. Und er weiß nicht, wer er ist. Er weiß nicht, in was für einem Verhältnis das zueinander steht.
Ja, und weil er lange der Star Quarterback war und dann kaputtes Knie hatte.
Ja, ich habe das so ein bisschen so gedeutet, genau, dass der mit so diesem Ich hier als Quarterback und als so Hotshot, der hier vorher irgendwie, der frisch von der Law School runterkommt oder irgendwie Jura studiert hat, ich werde das schon können. Der ist ja auch so, wie schwer kann es sein? Wie schwer kann es sein? Guck dir an, das machen Kinder. So, und jeder, der mal irgendwie surfen oder bouldern war oder was auch immer, weiß, nur weil das Kinder können, heißt das nicht, dass das leicht ist. Ganz im Gegenteil. Ja, Johnny Utah ertrinkt beinahe, wird gerettet von Lori Petty.
Was für ein glücklicher Zufall.
Was für ein glücklicher Zufall.
Lori Petty findet ihn so richtig scheiße.
Und ähnlich wie in Matrix, dann mit Trinity, die von, Mann, wie heißt denn die Schauspielerin? Gespielt wird, egal. Hat Keanu Reeves wieder eine Love Interest, die genauso aussieht wie er.
Abgesehen von den blauen Augen, was bei beiden gleich ist.
Ja, abgesehen von den krassen blauen Augen von Lori Petty. Die rettet ihm den Mors. Er erkennt, dass sie der Schlüssel ist, um auch überhaupt in diese Surfer-Szene und diese Surfer-Kultur reinzukommen. Und hier...
Außerdem ist sie super süß.
Sie ist super süß. Wie irgendwie komischerweise die Undercover-Kontakte immer sind. Ne? Also ich habe noch nie einen Film geguckt, wo irgendwie der Undercover-Polizist, um in die Gang reinzukommen, mit einer extrem fetten, hässlichen Frau schlafen muss. Das sind irgendwie immer die großen Schönheiten.
Ich glaube, bei The Americans gab es doch diese eine...
Ja, stimmt. genau, und wie er an Lori Petty rankommt, ist mit Manipulation. Er checkt die Database, sieht, dass die irgendwie so ein paar kleinkriminelle Sachen, die dann so öffentliche Nacktheit oder irgendwie so Kleindiebstahl oder so ist. Und sieht.
Und hält sich damit ja auch wieder genau ins Protokoll bis dahin. Und genau. Checkt die Database, benutzt das.
Genau, also geht sozusagen aus der Rolle des Surfers zurück in die Rolle des Polizisten. Geht zu Lori Petty und erzählt ihr eine Geschichte, von der wir als Zuschauer nicht so richtig wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Weil er ihr erzählt, auch meine Eltern, oder er erzählt ihr, meine Eltern sind bei einem Unfall gestorben und jetzt weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, weil vorher war ich so Star Quarterback und bin zur Law School gegangen und das habe ich alles nur gemacht für meine Eltern. Aber jetzt sind meine Eltern gar nicht da und ich weiß gar nicht, wer bin ich und was will ich eigentlich von der Welt.
Also den zweiten Teil meinst du? Ja, ob das nicht irgendwie schon so, nicht wie eine freundliche Fehlleistung ist, aber so ähnlich, dass er da doch, also dass seine Eltern nicht tot sind, das finde ich, kommt ziemlich klar raus. Aber dass eben so diese vermeintliche Lüge, die er ihr auftischt, eine Wahrheit ist, von der er noch selber nicht weiß, dass genau. Es die vielleicht gibt.
Genau. Und das wäre ja eine tatsächlich typische freudsche Fehlleistung. So. Mhm. Dass irgendwie die Fantasien, die wir so spinnen und die Lügen, die wir uns ausdenken, die haben ja auch eine Bedeutung. Das ist ja nicht Zufall, das kommt ja irgendwo her. Und wir als Zuschauer wissen nicht, ob seine Eltern jetzt leben oder nicht. Das kann auch sein, dass er in den Computer geguckt hat und sich dachte, okay, das ist tatsächlich eine authentische Verbindung zu meinem Leben.
Ja, das kann sein. Also es gab ja die Szene, wo er gesagt hat, ihre Eltern sind tot. Das ist mein Zugang, das kann ich benutzen. Und das war für mich ganz klar, dass er da halt kalt ist und das benutzt.
Ja, ich finde, man könnte das auch anders sehen. Aber als wir es geguckt haben, dachte ich auch so, okay, du Arsch. Mhm. Ne? Also da ist auch so die Grenze, wo der von so ein bisschen große Klappe, aber liebenswürdiger Typ zu irgendwie so kalter, manipulativer Typ, für den der Computer und der Mensch eigentlich das gleiche Ding sind. Du gibst irgendwie Eingaben, machst ein paar Eingaben und dann kriegst du irgendwie ein Ergebnis und du musst nur sozusagen den richtigen Code für jedes Programm finden und der Computer hilft dir, die richtigen Codes für die Menschen zu finden. Also auf so einer ganz kalten Ebene. Man könnte aber auch sagen, naja, vielleicht erkennt er, dass das der Zugang zu ihr ist, weil er die geteilte Erfahrung hat. Mhm. Weil er weiß, wie in was für einem Vakuum man sich befindet, wenn die engsten Bezugspersonen verschwinden. Oder was das bedeutet, wenn du dein Leben nach irgendwie den Wünschen von jemandem ausrichtest und der dann aber irgendwie nicht mehr da ist. Jetzt könnte man auch so ganz tief in die psychoanalytische Deutung gehen und sagen, vielleicht leben seine Eltern, aber er wünscht ihnen heimlich den Tod. Und daher kommt er auf diese Lüge.
An dem Punkt im Film meinst du?
Ja, genau. Das ist aber vielleicht alles ein bisschen zu abgedreht. Auf jeden Fall.
Weil das klärt sich ja auf.
Auf seine Eltern leben?
Ja.
Ja?
Ja, ganz zum Schluss, wenn sie herausfindet, wer er ist und ihm die Waffe vorhält, seine eigene Waffe vorhält und sagt, ich wette, das ist sogar gelogen, dass deine Eltern tot sind. Und dann sagt er, ja, die leben in Ohio.
Ah ja, stimmt. Stimmt, klar, voll. Voll. 100%ig. Stimmt. Stimmt. Stimmt, weil natürlich, genau. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Er verliebt sich wirklich in sie und sie ist wirklich ganz toll. Und nachher kriegt sie raus, dass er eigentlich Bulle ist.
Und sie nur benutzt hat,
aber eigentlich hat er sich ja wirklich verliebt. Was aber Point Break von anderen Filmen ähnlicher Machart oder von jeder Teenie-Rom-Com unterscheidet, ist, dass es überhaupt nicht um die Frau geht. Null. Null. Die ist absolut scheißegal. Die spielt auch am Ende keine Rolle. Wir wissen überhaupt nicht, wie die Beziehung zu der ausgeht.
Und das, obwohl
es Lori Petty ist, die echt wunderschön
ist. Nee, die Seltenheit ist, dass es ja eine weibliche Regisseurin ist mit Catherine Bigelow. Das ist ja... Also es gibt ja wenige Regisseurinnen und ich glaube, die Männer, also in dem Sinne Männerfilme, die Frauen gemacht haben, kann man dann wahrscheinlich einer Hand abzählen.
Ja. Na, der Emilio Ardento, der Regisseur von Dirty Dancing war ja auch ein Mann. Eigentlich klassischer Frauenfilm. Hier,
ich glaub, die,
absoluter
ich
glaub, Männerfilm.
Das gibt's häufiger.
Hier, absoluter Männerfilm von einer Frau gemacht. Aber da will ich nicht vorgreifen, weil da habe ich nachher noch eine Frage dazu.
Oh.
An dich. Genau, was und wen er aber über dann Lori Petty kennenlernt, ist Bodhi. Und genauso wie in Dirty Dancing und genauso wie Johnny Utah vorher im gleichen Film, wird auch Patrick Swayze wieder durch andere erstmal eingeführt.
Stimmt, der wabert schon die ganze Zeit wie so eine Legende am Strand entlang.
Genau, wie wirklich ein Mystiker, aber auch selber eine mystische Figur. Der Bodhi, kurz für Bodhisattva, den Erleuchteten, das wird auch noch so kurz erklärt. Und der kommt mit so der perfekten musikalischen Untermalung, die auf einmal so Ruhe in den Film reinbringt, der vorher so ein bisschen gehetzt ist.
Genau, wir verfolgen ja auch die ganze Zeit den getriebenen Johnny Utah, den ambitionierten, ehrgeizigen, hektischen Johnny Utah. Und dann kommt Bodhi.
Genau, und Johnny will das haben. Der will seinen Job ordentlich machen und er findet selber irgendwie ein bisschen albern und ein bisschen strange, dass er surfen soll, aber dann macht er es eben. Aber es ist alles Mittel zum Zweck. Und als dann Bodhi auftaucht, sieht man den in so perfekten Schwung durch die Welle gleiten und dann, wer ist das? Ja, und das ist Bodhi und er ist hier die absolute Legende und so weiter.
Und alle kennen Bodhi und Bodhi kennt jeden.
Genau. Der ist auch der Ex-Partner, natürlich, von Lori Petty. Wer ist die Rolle? Ich will es nicht
mehr. Tyler.
Tyler. Das ist ja so geil, dass die einzige Frau im Film dann sogar einen Männernamen hat. Perfekt. Und einen praktischen Kurzhaarschnitt.
Ja, und selbst in dem Moment, wo Bodhi das und Johnny das erste Mal Kontakt haben, kommt Bodhi von hinten an zu Tyler und gibt dir einen Kuss auf den Mund, obwohl die schon lange keine Beziehung mehr haben.
Ja.
Ja, ist eben, er darf das, er kann das, alle lieben ihn, auch wenn es nur noch freundschaftlich ist.
Ja, und irgendwie schafft das Patrick Swayze, und das ist vielleicht das große Talent von dem, dass der, selbst in der Szene, die hätte man jetzt so macho-mäßig spielen können, ne? So irgendwie Brustgetrommel, ich küsse jetzt hier mein Weibchen, toxische Maskulinität, besitzergreifend und so weiter.
Stattdessen kommt da dieser Labrador angelaufen.
Genau, voll. Er ist so ein menschlicher Labrador, der auch vorher Augenkontakt zu Johnny Utah aufbaut und noch kurz so dieses Zeigefinger auf die Lippen legen Ding macht. Also den so mit reinholt in seinen eigenen kleinen... Also er wird dann auch... Der erste Kontakt zwischen Johnny Utah und Bodhi ist eben dieses von hinten ranlaufen an Tyler, wo er noch kurz vorher den so wahnsinnig so mit den Augenzwinkern und...
Genau, den Finger an die Lippen legt und ihm bedeutet, ihn nicht zu verraten. Die Überraschung oder den Streich nicht zu verderben.
Genau, denn es ist alles nur ein Streich, das ist alles nur ein Spiel, das ist alles nur irgendwie witzig, man steht den Menschen nahe, aber eben... Man steht ihnen auch deswegen so nahe, weil man so weit von denen entfernt ist. Und das macht das irgendwie klar, dass er das machen kann. Dass er kein Problem damit hat, dass die da mit einem anderen Typen was.
Und Bodhi erkennt auch Johnny Utah sofort, aber hält erstmal hinterm Berg. Weil Bodhi ist ein sozialer Typ, der sagt dann so, ah, cool, ja, komm doch mit und hier ein paar Leute.
Wir hängen hier eh gerade
am Strand. Wir hängen hier ab und wollen ein bisschen Football spielen, machst du mit. Also.
Ja.
Und dann spielen die zusammen und es kommt zu einem Gerangel zwischen Bodhi und Johnny, weil Johnny es natürlich viel zu ernst nimmt als ehemaliger Quarterback. Und Johnny kriegt fast auf die Fresse von Kumpels von Bodhi. Und Bodhi sagt...
Und auch schon, sorry, dass ich dir ins Wort fand, und schon dieses Gerangel, pure Homoerotik.
Ne? Ja, in den gebrochenen Wellen, genau an der...
Im Sonnenuntergang.
Wo der Strand tackelt
Keanu Reeves, Patrick Swayze in die Brandung, wo sie dann beide wie so Venus aus dem Meer wieder auftauchen. Also es könnte auch irgendwie eine Shampoo-Werbung oder so sein. Genau, die Kumpels von Bodhi kommen gleich und sind so, ey, du kannst ihn hier noch nicht so tackeln und so weiter.
Und Bodhi sagt, weißt du nicht, wer das ist? Das ist doch hier der Star-Quarterback von vor ein paar Jahren, Johnny Utah, der in dem Spiel das und das gemacht hatte. Whatever. Das heißt, Bodhi wusste die ganze Zeit genau, wer Johnny ist, aber...
Und hat ihn schon da rein manipuliert, schon, ne? Also sowohl in das Spiel mit Laurie Patty, als auch in den freundschaftlich-sportlichen Wettkampf, der ein bisschen ernst, aber irgendwie ein bisschen unernst auch ist. So. Der beides gleichzeitig ist, der eine Ambivalenz hat.
Genau, und eben so der... Also mir kam nicht in den Sinn, wie die Motten um das Licht, was ich finde ein gutes Bild ist, aber ich dachte eher an die Spinne in ihrem Netz.
Ja.
Weil er eben so dieses Fallen legt. Also er hat so Wissen, aber er benutzt es immer nur, wenn es gerade passt.
Ja. Und gleichzeitig wirkt er aber sehr verletzlich. Und ich finde, das ist die Parallele zu der Rolle in Dirty Dancing. Ne?
Wie so ein Peter Pan.
Ein bisschen wie so ein Peter Pan, ja. Und in Dirty Dancing hat das ja sowas Dekonstruierendes. Ne? Da kommt dann irgendwann raus, dass er eben arm ist, dass er dann nicht gerne arbeitet, dass er massiv ausgenutzt wird vom Management und von den Touristinnen. Und das ist alles irgendwie ganz, ganz schlimm. Und hier wird das gar nicht so groß thematisiert, sondern da ist es so durch so einen kurzen Blick, durch so ein Eng sein mit den anderen, aber auch von allem losgelöst sein, dass der das so richtig kommuniziert. Er lädt dann abends noch Utah irgendwie auf eine Party ein und gibt da auch seinen ganzen Besitz weg. Das ist eigentlich schon wirklich so eine Jesus-Figur. Ne? Er ist so, ja, mein Haus ist dein Haus und nimm doch irgendwas mit. Guck mal, hier ist noch ein ordentliches Surfbrett. Du kannst doch nicht mit so einem scheiß Surfboard rumlaufen. Und drückt ihm da halt so ein geiles Ding in die Hand.
Ja, was so stimmungsmäßig auch ein Unterschied ist, wo du gerade das Dirty Dancing nochmal ansprichst. Aus Dirty Dancing geht man ja mit so einem guten Gefühl raus, so einem Upbeat-Gefühl. Er hatte seinen Tanz und er hat sein Baby gekriegt und er hat den Respekt des Vaters erreicht. Aber eigentlich sitzt er wieder auf der Straße, hat seine Unterkunft verloren, hat seinen Job verloren. Nichts hat sich daran geändert, nur dass er den letzten Tanz der Saison doch noch hatte.
So. Stimmt. Stimmt.
Und ich finde, in Point Break schwingt die ganze Zeit so eine, wie so eine Sommermelancholie mit.
Ja, ja, es ist ein Spätsommerfilm, auf jeden Fall. Voll. So Indianersommer.
Ja, also spielt ja auch im Spätsommer. Die haben ja, also sie wissen ja auch, dass sie nur in den Sommermonaten die Banküberfälle machen. Und es ist eben schon Spätsommer und sie haben Zeitdruck, ne, die Bankräuber zu finden, weil sie eben wissen, dass die Saison bald wieder vorbei ist.
Genau, und am Anfang will Johnny Utah dann selber nicht wahrhaben, dass jetzt Patrick Swayze der Böse ist und verdächtigt dann auch irgendwie andere Leute. Das ist dann so ein B-Plot, der dann auch irgendwie so ein bisschen...
Ja, roter Hering ist so ein bisschen angefüttert.
Genau, so eine Typ... Also die ganze Erzählstruktur ist, ganz ehrlich, wenn man drei Filme geguckt hat, weiß man bis zum Ende, was passiert.
Ja, und man fühlt es ja auch mit Johnny Utah mit. Wir wissen ja auch von Minute 1 an, dass Bodie der Bankräuber ist. Genauso wie ich glaube, dass Johnny Utah es von Minute 1 an wusste.
Ja, ja.
Ne? Aber wir wollen das eben nicht.
Ja.
Und dann entwickelt es so weiter, okay, wir wissen, dass Bodie der Bankräuber ist und die anderen. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Weil die haben ja da diesen Traum und das Leben und es wird ja auch keiner verletzt, nur die Banken haben irgendwie weniger Geld und es ist ja in Ordnung, was die da machen. Das ist ja so die zweite...
Genau, dass man auch als Zuschauer praktisch so ein bisschen korrumpiert wird.
Genau.
Was dann, als die checken, dass Johnny Utah denen irgendwie auf den Fersen ist, trifft aus irgendeinem Grund Patrick Swayze die Entscheidung, dieses Mal länger als 90 Sekunden in der Bank zu bleiben und eben nicht nur die Kassen auszuräumen, sondern auch die Bankschließfächer, was sie vorher nie gemacht haben. Das geht alles massiv nach hinten los, Leute sterben, es gibt dann das große Drama. Und da passiert aber eben was, so eine häufige Kritik an dem Film ist, ja, es ist halt echt ein Film zum Hirn ausschalten. Ich meine, warum machen die denn das? Das ist total unlogisch.
Dabei ist das eigentlich so ein klassisch antiker Fünfakter, oder?
Ja, wieso?
Na, weil das so wie, ich habe vergessen, wie das heißt, aber weil das der Punkt in der Handlung ist, wo sich alles ändert, wo alles auf den Kopf gestellt wird, wie im dritten Akt. So, weil die Regeln, die festgelegt wurden in den ersten beiden Akten.
Keiner wird verletzt, 90 Sekunden raus.
Das sind die Guten, das sind nette Jungs, das sind Surfer-Boys, das sind Labradore.
Ja.
Und dann klickt irgendwas. So, die Surfer wissen, dass Johnny nicht das harmlose Landei ist, sondern der FBI-Agent, der so nah an die rangekommen ist. Also so ein, das sind Labradore und er ist im Grunde ein Jagdhund.
Ja.
Ja, aber er hat Biss und er ist halt so.
Nicht alles, was hinkt, ist. Aber welcher Jagdhund jagt Labradore? Aber okay. Ja.
Ich sag ja nicht, dass er... Ja. Ne, aber er ist halt ein anderer Typ, so. Und Bodie wird gierig. Bodie will an den Tresor.
Aber warum wird Bodie gierig?
Das ist meine Frage an dich. Ich weiß es nicht. Ich hatte nur... Warte gleich. Vor allem, es sterben nicht nur Leute. Es stirbt ein ziviler Polizist. Und es stirbt einer der... Vier Bankräuber. Er stirbt ein Freund von Bodie.
Ja.
Und es ist Bodies Schuld. Ich finde, das ändert halt alles. Meine einzige Idee war, dass Bodie gierig wird, weil er weiß, dass im nächsten Jahr der 50 Jahre Sturm kommt. Die eine perfekte Welle, auf die er die ganze Zeit wartet und das nicht aufs Spiel setzen kann.
Aber damit setzt er es ja aufs Spiel.
Er muss sich ja finanzieren.
Ja, aber nicht so. Und ich würde sagen, dass eben hier der logische Blick uns nur bis zu einem bestimmten Punkt führen kann. Und das ist das eben, was dann in so... Ich habe auch nochmal die Rezension von Roger Ebert zum Beispiel gelesen, der den Film ganz gut fand. Der darüber redet, naja, man muss aber vielleicht doch so ein bisschen das Gehirn ausmachen, weil warum machen die denn diesen Banküberfall? Und es ist eben die Art Film, wo dann jemand... Die wahrscheinlich legendärste Szene, oder eine von den zwei wirklich legendären Szenen in dem Film, ist ja, wie dann Johnny Utah ohne Fallschirm, dem Fallschirm springenden Patrick Swayze hinterher springt und ihn dann in der Luft noch abkascht. Aber das geschieht nicht aus Logik. Das ist nicht, worum es hier geht. Bodhi hat keine rationale Motivation. Der hat das schon... Der hat das transzendiert, der ist darüber hinaus. Der denkt eben auch nicht mehr so richtig in Besitz. Und deswegen ist auch das nicht die große Schuld für ihn, dass da jemand unter seiner Verantwortung letztlich stirbt. Weil das Leben von seinen Freunden ist ihm mit Sicherheit genauso wichtig wie sein eigenes. Aber sein eigenes Leben ist ihm nicht wichtig. Sondern es geht da eher um sowas, was ist denn das Leben und dass du eben in dieser Todesgefahr so richtig das Leben spürst. Das hat so eine, ja schon fast sowas Nietzscheanisches, ne? Dass es dann so um den Kampf gegen das Große und das Absolute geht und dass gerade in diesem Unlogischen irgendwie was sehr Nobles liegt. So. Und Bodhi fordert das Schicksal heraus. Es gibt den großen Showdown, bei dem alle draufgehen, außer Bodhi und Keanu Reeves.
Und Ty.
Und Ty. Johnny Utah rettet Tyler.
Und es ist knapp, also...
Das ist alles ganz knapp, es ist alles ganz dramatisch und es gibt nochmal richtig viel Action. Also es ist ja eigentlich... Eigentlich steht ja Point Break auch... Also ohne Point Break hätte es mit Sicherheit nicht Triple X gegeben, zum Beispiel. Mhm. Ne? Als so ein cooler Extremsportfilm. Aber das ist ja nur auf einer ganz oberflächlichen Ebene.
Ja, und vor allem nicht so massiv 90er, ne? Also Point Break ist jetzt von 91, ist ja aber gut gealtert mit dem Surfen und dem Fallschirmspringen. Das ist so... Also da, das ist halt nicht so mit so einem Zeitstempel versehen wie Triple X, wo du dann halt noch das Snowboard hast und die Klamotten und alles und weißt du, also...
Ja, ja.
Das hat halt auch nicht diesen, das ist jetzt gerade cool und trendy Aspekt.
Ja. Genau, Point Break hat auf eine Art was Zeitloses, weil die eben nie sowas... Also in so den schlechtesten Filmen, die man gucken kann, werden ja so Dinge gesagt wie entspann dich, es sind die 90er, auch Frauen dürfen surfen oder sowas. Das passiert einfach nicht und trotzdem wird Tyler respektiert, genauso respektiert wie alle anderen Menschen. Also es
spielt einfach keine Rolle.
Es spielt einfach keine Rolle. Es ist der absolute Dude-Film, aber es ist jetzt nicht so eine, sie darf mitmachen, weil sie einer der Typen ist, sondern sie lächelt selber darüber, über so dieses... männliche Gehabe, aber ansonsten spielt es keine Rolle.
Genau. Aber ich finde es so spannend, wie du Bodhi beschreibst. Weil für mich war irgendwie ziemlich klar, dass der aus purem Egoismus das alles macht und seine Freunde opfert und alles über den Haufen wirft. In dem Film wird auch gesagt, dass Bodhisattva der Erleuchtete ist, aber eigentlich ist Bodhisattva der nach der höchsten Erleuchtung strebt, der nicht da ist.
Ja.
Der nämlich, also weil der Erleuchtete ist ja Buddha.
Ja.
So, und das ist aber auch schon ein Fehler in der Legende in dem Film von Bodhi. Aber ich glaube nicht unabsichtlich. Weißt du, weil also Bodhi wird ja eher wie ein Buddha als wie ein Bodhisattva behandelt.
Also du sagst, das ist sozusagen der doppelte Boden, dass der durch die Figuren im Film als jemand, der Erleuchtung hat, der irgendwie charakterisiert wird, dass es aber so Hinweise darauf gibt, dass er sie natürlich nicht hat.
Genau.
Ja. Ja, das kann sein. Aber...
Für mich hat er bis zum Schluss... Also er wandelt sich eben von dieser Lichtgestalt zu einem Todesengel. Weil alle um ihn herum sterben. Selbst der... Er entführt oder lässt ja Tyler entführen, um Johnny zu erpressen. Und der Tyler entführt, ist ja so ein höchst krimineller Typ, der auch über Leichen gehen würde.
Ja, so ein Höhlenmensch.
Genau. Und mit dem flieht er dann. Tyler wird befreit und er flieht mit dem. Und dann gibt es im Nachgeplänkel noch einen Satz, dass selbst der irgendwo in Mexiko tot gefunden wurde. Dieser krasse, kriminelle...
Ja.
Schmuggler. Weil
das Nachgeplänkel ist ja die wichtige Szene für die Frage, ist das jetzt ein Todesengel oder ein... Was hast du gesagt?
Eine Lichtgestalt.
Eine Lichtgestalt, perfekte Formulierung. Denn der Lichtbringer ist ja der Todesengel. Das ist ja, was Luzifer bedeutet.
Das stimmt.
Und das Nachgeplänkel, und das ist, was den Film erst so wirklich zu was Besonderem macht, ist, dass Johnny Utah, der als FBI-Agent, dann so als Consultant oder was auch immer, in Australien die Leute an den Strand führt, wo er sagt, hier ist er auf jeden Fall, aber gib mir eine Minute mit dem alleine. Er geht an den Strand, da ist Bodhi, er erzählt nochmal, auch damit wir Zuschauer checken, was passiert ist, nämlich, ja, ich habe dich überall gejagt, ich war immer knapp zu spät, aber ich wusste, es kommt dieser 50-Jahre-Sturm, über den du ja im zweiten Akt gesprochen hast, und das würdest du nie entgehen lassen. So, und jetzt bist du verhaftet. Und Bodhi guckt ihn an und sagt, mach's einfach nicht. Mach's einfach nicht, wo soll ich denn hin? Hier sind Klippen, da ist ein Sturm, ich werde nicht von hier nach Papua-Neuguinea schwimmen.
Aber die Welle nehme ich mit.
Aber die Welle nehme ich auf jeden Fall mit. Und du kannst mir jetzt hier in den Rücken schießen dafür, oder du lässt mich diese Welle surfen. Und Johnny Utah lässt ihn surfen. Und die anderen sind so, oh, Johnny Utah, was machst du denn? Und er weiß aber genau, dass Bodhi das gar nicht überleben kann.
Ja. Und auch im zweiten Akt wurde ja schon gesagt, dass diese Welle, nur Verrückte würden da drauf surfen. Und Bodhi sagt noch, aber man... Es gibt auch nichts Besseres, als zu sterben, wenn man das macht, was man liebt.
Genau, genau. Und Johnny Utah geht und wirft seine Polizeimarke weg. Und so erreicht Bodhi auf eine Art Unsterblichkeit. Natürlich stirbt der in dieser Welle, aber der führt ein Leben, das dermaßen inspirierend ist, dass der Superkopf aus Ohio, was so weit weg vom Surfen ist, wie es nur sein kann, am Ende sich für ihn entscheidet.
Entscheidet er sich wirklich für ihn?
Ja, sei. Weil es ist ja auch die Frage von Bodhisattva, von Bodhi, surfst du noch? Und Jutta sagt jeden Tag.
Ja, jeden Tag.
Was? Ich meine, wirklich? Wie? Wie surfst du jeden Tag? Aber okay.
Ja, aber ich meine, er hat ja auch seine Surfermaus, also.
Ja, die spielt ja am Ende, also das,
ja, aber für mich das ist ich ganz eben fantastisch, so,
dass nicht mal gefragt wird, wie geht's Tyler? Weil das ist Bodhi egal, das ist Johnny Utah egal und das ist auch uns Zuschauern egal.
Ja, aber ich, du, dich beschäftigt ja viel Dialektik.
Ja.
Und für mich ist Johnny Utah aber eindeutig zum Schluss die Synthese. Der fängt halt auf dem einen Extrem an, Bodhi ist das andere Extrem. Und damit, dass er seine Marke, dass er ihn bis dahin jagt und dann trotzdem seinen Job schmeißt, ist für mich die Synthese, dass er sagt, ich kann das nicht mehr weitermachen, aber der muss...
Er muss gestoppt werden.
Er muss gestoppt werden. Und ob jetzt die Welle ihn stoppt und er da drauf geht oder eingeknackt wird.
Ja. Und das ist vielleicht, also man, es gibt, das ist ja nicht der Sinn von Kunst, uns irgendwie eine Moral zu vermitteln. Ich habe dann auch nochmal so geguckt, so Point Break Analysis gegoogelt und so, ne? Und das ist ja also wirklich die dümmste Ecke des Internets. Das ist so krass. Also wenn irgendwie so Filmanalysen, so Leute, die irgendwie massiv ADHS haben müssen und irgendwie die ganze Zeit am Handy hängen, während der Film läuft und dann aber nochmal einen Aufsatz über einen Film schreiben, bei dem sie auch mal nur zu einem Drittel zugeguckt haben.
Und ich hab was das hat so was von so Literaturkritikern, die dann
die
so,
nicht lesen können.
Die den ersten und den letzten Satz lesen.
Genau. Nennt mich Ismail. Lame. 1 von 5 Sternen. Genau, und in eine Analyse, die ich dann gefunden habe, war so, ja, der eigentliche Punkt von Point Break ist, Menschen sind anders, als sie auf den ersten Blick erscheinen.
Oh, cool.
Also, deep. Ich glaube, also deswegen tue ich mich so schwer damit, jetzt hier überhaupt irgendwie so eine Moral oder so eine Take-Home-Message dem Film zuzuschreiben. Aber irgendwie hat er ja... Vielleicht müssen Leute wie Bodhi gestoppt werden, ne? Damit sozusagen das ganze Ding, das ganze System bestehen kann. Aber es geht ja so viel um Dualitäten, die sich hier vereinen. Der bringt irgendwie Leben, aber er nimmt auch Leben. Er bringt Menschen zusammen, aber bringt sie auch auseinander. Er stiehlt, er ist ein Dieb, dem Besitz egal ist. Das ist ja schon irgendwie wirklich eine geniale Figur auf eine Art. So, ein Räuber oder so. Und ich würde sagen, dass der eben auch diese Dualität von Gut und Böse zusammenbringt, weil die Existenz von Bodhi das System, und ich mache hier so Gänsefüßchen gerade für die Zuhörer, nicht nur von dem bedroht wird, sondern auch erst von dem gehalten wird, weil du ja so eine Sehnsuchtsfiguren brauchst, die so außerhalb vom Zentrum stehen, an denen du dich irgendwie orientieren kannst. Und das ist was ich an dem Film wirklich liebe, der lässt einen mit Fragen zurück und mit existenziellen Fragen. Nicht mit der Frage, war das Ganze nicht doch nur ein Traum oder irgendwie mit so einem Taschenspielertrick, sondern ja, was ist gut und was ist richtig? Und du guckst das und denkst, das ist natürlich furchtbar, aber man kann es nicht gucken und nicht so ein bisschen in Bodhi verliebt sein.
Ja, na klar, also das gehört ja dazu, dass der so... Die Motten und das Licht. Also man macht ja diese Gefühlsreise auch mit. Also der erste Impuls ist ja, in den verliebt zu sein. Dieser coole Sunny Boy, alle lieben den, du musst den auch lieben.
Nun, er beginnt die Existenz auf dem Surfbrett und beendet sie auf dem Surfbrett. Und man kriegt irgendwie als Zuschauer das Gefühl, dass das ganze menschliche Klimbim für den nicht das echte Ding war. Das echte ist das Surfbrett. Und dieses Handeln und so den Elementen ausgesetzt sein. Und da ist, ja.
Jetzt, wo du eben gesagt hast, ein Dieb, dem Besitz nicht wichtig ist und wie er so durch sein Haus führt und seine Sachen verschenkt. Das Einzige, was mir einfällt, wo das noch so ist, ist bei so Superreichen.
Ja, wobei es bei denen aber ja eine Zurschaustellung der Unendlichkeit des Reichtums ist. Ne?
Mit da der
ist
Langeweile.
So, nimm den Picasso gerne mit, von dem habe ich 100. So ist ja der Touch dann.
Ja.
Ich finde, dass dieses ambivalente Verhältnis zum Besitz auch nochmal ein anderes Licht auf die Beziehung zu Tyler wirft.
Mhm.
Denn die ist schon auch irgendwie Besitz. Nur Besitz wird eben geteilt und Besitz ist nicht so wichtig. Also ich finde, es gibt da schon so eine...
Ja, das schwankt für mich auch ganz klar mit.
Ne?
Ja, und das ist bei Johnny dann eben doch noch ein bisschen anders ist, fand ich aber auch.
Ja.
Also irgendwie diese Jagd und diese Beziehung zu Bodhi ist immer noch wichtiger als die Beziehung zu Tyler für Johnny, aber...
Ja, weil Bodhi jagen ist halt wie Surfen.
Du sagst, es hätte... Ja, ja, stimmt. Aber dadurch, dass er Bodhi nicht verknackt, aber auch nicht selber erschießt oder was auch immer... Und aufhört, ist er ja da rausgekommen. Er surft aber weiter, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also aus diesem, wie nennt man das? Dieser Dynamik.
Ich würde gerne, bevor ich zu meinen Schlussfragen an dich kommen.
Oh Gott.
Hast du noch was?
Nee, erzähl.
Will ich gerne nochmal was zum Thema Zeit sagen und warum der vielleicht auch so gut gealtert ist. Der hat ähnlich wie Dirty Dancing in der Auswahl der Musik was auch so zeitüberschreitendes. Und das macht den Film so ein bisschen boomergerecht. Mhm. Also warum sollte man in den 90ern in California Jimi Hendrix hören oder Deep Purple? Aber es ist dann so auch so ein modernes Cover von dem Deep Purple Superhit Smoke on the Water. Wo ich so beim Gucken erste dachte, naja klar, ne, der 80er-Film Dirty Dancing setzt sich mit den 60ern auseinander, der 90er-Film Point Break dann logischerweise irgendwie mit den 70ern und ja auch so ein bisschen mit so diesem 70er-Spirit auf eine irgendwie komische Art. Aber für mich hat das... Das war ein bisschen boomergerecht.
Mhm.
Ne? So ein bisschen, ja, du sitzt jetzt hier gerade im Kino mit deinem 15-jährigen Sohn, der das total super findet, aber hier ist auch die Musik, zu der du ihn gezeugt hast, so ein bisschen. Mhm. Aber das hat für mich ganz ausgezeichnet funktioniert. Und zwar, weil die Zeit, die da zitiert wurde, sich ja auch mit so einen Fragen auseinandergesetzt hat. Wie wichtig ist denn Besitz, ne? Also zu einem Zeitpunkt, als irgendwie die Gesellschaft im Westen das erstmal so tatsächlich satt war. Und geht es nicht doch eher um Erlebnis und was ist eigentlich Freiheit und so. Und das sind ja eben, also diese Themen aus den politischen 70ern werden ja auch in Point Break verhandelt. Und das sind irgendwie auch ewige Themen. Und ich finde, in der Hinsicht ist der Film super gut gealtert.
Ja, ich habe mir da keine Gedanken zu gemacht, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich auch das so ein Gefühl von Zeitlosigkeit hatte die ganze Zeit.
Hm.
Also ich meine, der Film ist jetzt fast 30 Jahre alt.
Hm. Der ist 30 Jahre alt, oder? Wenn er von 91 ist?
Ja.
Hm. Okay, meine Fragen an dich.
Hau raus.
Braucht es eine Frau, um so einen männlichen Film zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was vielleicht...
Danke.
Ich glaube, dass tatsächlich eine Frau eher Homoerotik überhaupt in den Film rein, auf die Art reinbringen konnte und eine Verlässlichkeit der Männer zeigen konnte, die vielleicht ein Mann sich nicht getraut hätte oder nicht dem sich
große Frage.
Ja, und ich also ich glaube, dass vielleicht das ist halt ein sehr schmaler Grat einfach, den sie da gefahren ist zwischen Dude und Actionfilm und eben diese versteckte Ebene, die Verletzlichkeit und die Homoerotik. Und ich glaube, dass viele, viele Regisseure wahrscheinlich mehr auf die Action gegangen wären und dass vielleicht aber auch ein schwuler Regisseur das vielleicht weniger subtil gemacht hätte, weil das mehr in seiner Lebensrealität ist.
Ja, da hätte es vielleicht... Ich hatte so irgendwie die Fantasie, dass ein männlicher Regisseur das Bedürfnis gehabt hätte, das zu ironisieren. Diese enge Bindung, die da zwischen diesen beiden Männern entsteht.
Und ich sage überhaupt nicht, dass Männer das nicht können und dass es nicht solche Filme gibt.
Okay. Okay, ich habe noch eine zweite Frage. In den letzten Jahren wurde ja in so Filmkritik viel über den männlichen Blick gesprochen. Das ist verwandt mit der ersten Frage. Hattest du das Gefühl, dass dieser Film durch die weibliche Regisseurin einen weiblichen Blick hatte oder durch das Sujet einen männlichen Blick?
Ich glaube, dass der Film einen weiblichen Blick hat, aber dass... Ich hatte zum Beispiel vergessen, dass es eine weibliche Regisseurin ist. Also nicht... oberflächlich. Also man geht nicht aus dem Film und sagt, den Film hat doch eine Frau gemacht.
Ja, aber ja, voll.
Ne, aber der, der weibliche Blick ist auf jeden Fall da.
Ja, ich habe noch nicht Zero Dark Thirty geguckt und ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr machen, aber das ist ja der Film, mit dem Catherine Bigelow dann den ersten Regie-Oscar bekommen hat, den überhaupt eine Frau bekommen hat. Und passenderweise ist das ja dann, was ist passenderweise, aber das ist ein Film, der letztlich so Folter legitimiert, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich bis jetzt so gelesen habe. Wo so um die Jagd nach Osama Bin Laden geht und dann eben so ein bisschen dieser Ami-Kram von der Zweck heiligt die Mittel und es gibt eben das große Ganze und deswegen ist es dann auch mal wichtig und so weiter. Und das finde ich irgendwie krass, dass jemand, der so einen spirituellen Film gemacht hat wie Point Break, dann eben auch doch so eine Filme machen kann. Okay, ich habe noch eine allerletzte Frage.
Ganz kurz, ich frage mich, ob sie da irgendwie so ein Thema hat, weil den einzigen anderen Film, den ich von ihr kenne, ist Strange Days mit Ralph Fiennes. Ich glaube, der kam 2 Jahre später oder so, also nach Point Break raus.
Ja. Yeah.
Und da ist die ganze Prämisse ja, dass es eine Technik gibt, wie man Erinnerungen so aufnehmen kann, dass man sie wieder erleben kann. Also, dass man im Grunde wie eine CD in einen CD-Player legt, aber die Erinnerungen nochmal erlebt, aber auch fremde Erinnerungen so erleben kann.
Ja.
Und es einen Riesenmarkt für Pornografie und Snuff gibt. Also, ich weiß nicht, ob sie da vielleicht irgendwie eine Faszination mit Gewalt hat, oder das ist ja schon ein Thema.
Ja, interessant. Ja, gute Frage. Meine Schlussfrage an dich.
Mhm.
Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Dirty Dancing Swayze und Point Break Swayze, welchen würdest du nennen?
Oh.
Und das ist eine wichtige Frage, weil ich muss jetzt wissen, nach welchen der beiden ich für die nächsten 60 Jahre unsere Beziehung, meine komplette Persönlichkeit modelliere.
Also mir wär's schon lieber, wenn du tanzen lernst als surfen.
Wirklich? Fuck!
Ne, eindeutig Johnny Castle. Ich war gerade so verwirrt wegen Johnny Utah, aber eindeutig Johnny Castle aus Dirty Dancing. Bodhi ist einfach gefährlich. Der ist ein Todesengel.
Das ist total spannend, weil für mich ist es eindeutig
Bodhi. Ich weiß.
Und ich frage mich, ob das jetzt nicht tatsächlich ein Männer-Frauen-Unterschied ist.
Das kann gut sein. Falls jemand zuhört, was sagt ihr?
Genau, also gute Zuschauerfrage. Ja. Das hören eh nur Leute, die irgendwie unsere WhatsApp-Nummern haben. Also schreibt uns doch einfach.
Falls sich doch mal jemand verirrt, wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Das ist filmdate@posteo.de und wir sind auf Twitter und Instagram.
Wie fandest du es als Date? Wir haben jetzt viel über den Film als Film gesprochen, aber wir haben noch nicht über den Date-Teil gesprochen.
Ich fand es richtig schön, weil das ist so, also ich glaube, wir haben so eine Handvoll Filme oder Events, die einfach so unser Ding sind und es war einfach schön, den nochmal mit dir zu gucken, nochmal einen anderen Blick drauf zu kriegen, das nochmal mit dir zu erleben.
Ich fand es auch schön. Ich fand es vor allem schön, das mit dir zu gucken und ich freue mich natürlich, dieses Gespräch hier zu führen. Aber als Date-Film würde ich den nicht unbedingt empfehlen. Als Date-Film würde ich nicht einen Film empfehlen, der irgendwie existenzielle Fragen aufwirft, sondern einen Film, bei dem man gemeinsam eine Emotion erfährt. Weil so gemeinsam eine Emotion durchzumachen, schafft Bindung, schafft eine enge Beziehung. Dann assoziierst du den anderen damit und erinnerst dich stärker. Also lieber zusammen irgendwie einen furchtbar traurigen Film gucken, wenn man das schafft, selber dann auch das zuzulassen, traurig zu sein.
Wahrscheinlich sind deswegen Horrorfilme so klassische Datefilme, oder?
Ja, ich glaube auch, damit die Frauen ein bisschen kreischen können und der Mann sich so ein bisschen als Beschützer gebärden kann.
Oder andersrum.
Ich glaube, es soll ja Beziehungen geben, wo das tendenziell andersrum ist. Aber ich glaube, das war nicht die ursprüngliche Intention der Horrorfilmmacher. Ja, ich hatte eine Menge Spaß. Ich habe total Lust bekommen, irgendwie bouldern zu gehen. Ja, hat mir spirituell gut getan, diesen Film zu gucken, auf jeden Fall.
Ja, der inspiriert einen so trotzdem irgendwie mehr am Limit zu leben, ne? Was jetzt, glaube ich, gerade in Zeiten von Corona so eine Sehnsucht ist. Ja, wo man wirklich nur zu Hause sitzt und gar nichts erlebt.
Ja, der hat was Eskapistisches, ne? Der hat so diese klassischen Abenteuerfilm-Dinge irgendwie.
Ja.
Ja, ich meine gar nicht im Sinne von, ja, jetzt am Limit leben, sondern irgendwie so leben durch Handeln und sich selber so im Bewältigen von so Aufgaben spüren. Und Aufgaben, die nicht, bei denen man nicht sitzt, sondern man tatsächlich nicht nur den Kopf benutzt, sondern alles.
Mhm. Rausgehen.
Rausgehen. Ja. Ja. Wir hoffen, ihr hört das, während ihr draußen seid. Und wenn nicht, dann geht doch mal eine Runde raus. Vielen Dank fürs Zuhören.
Nächste Woche oder nicht, ich will nichts versprechen, keine Wochen. Für die nächste Folge schauen wir The Lobster von Yorgos Lanthimos. Der ist nämlich neu auf Netflix. Ich bin ganz gespannt. Ich kenne bisher nur The Favorite. Und wir freuen uns, wenn ihr mit uns schaut.
The Favorite war übrigens für mich eins bisher unserer schönsten Filmdates.
Ja, aber dazu dann nächstes Mal mehr.
Dazu dann nächstes
Bis dahin.
Ciao.